Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerke-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Wie gehen wir eigentlich mit schweren Lasten um und wie bewerten wir das, ob das zu viel, zu wenig oder noch zuträglich ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darum geht es jetzt hier heute in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Ganske, Geschäftsführerin des Unternehmens Wandelwerker und ja, gemeinsam mit unserem 21-köpfigen Team gestalten wir Sicherheitskultur in den Unternehmen oder unterstützen mittelständische Unternehmen und auch große Konzerne dabei, die Sicherheitskultur in ihrem Unternehmen zu verbessern oder weiterzuentwickeln und damit auch nachhaltig und systematisch Arbeitsunfälle zu reduzieren. Physische Belastungen sind ein Thema, welches in vielen Unternehmen aufkommt und vorhanden ist. Und physische Belastung ist auch nicht nur das Bewegen von ganz, ganz schweren Gewichten, ne? Das ist, glaube ich, so das, wo man als allererstes dran denkt, sondern das können auch repetitive Tätigkeiten sein. Also Tätigkeiten, wo ich ganz, ganz viel wiederholend mache und wo ich gar nicht schwere Lasten habe, sondern ganz leichte Lasten, aber einfach dazu führen, dass ich durch die mehrfachen, teilweise dann hundertfachen Wiederholungen einfach dadurch eine erhöhte Belastung habe. Das können zum Beispiel aus einem Logistikunternehmen können das Arbeiten mit einem Sicherheitsmesser sein, die einfach immer wiederkehrend Kartons aufschneiden. Das können Verpackungstätigkeiten sein, die repetitiv stattfinden. Das können aber auch Montagetätigkeiten sein, ne, wo kleine Dinge gesteckt werden müssen. Also auch solche Tätigkeiten sind einfach unter dem Thema der physischen Belastung mit eingefasst. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr lange auf der Suche nach einem Partner für die Aufnahme einer Podcast-Folge zum Thema der Leitmerkmalmethode und sind da bisher noch nicht so richtig fündig geworden für jemanden, der genau Lust hat, dieses Thema hier mal in den Podcast mitzubringen. Und da wir immer wieder feststellen, dass es aber ein großes Thema ist, war jetzt der Impuls, da einfach mal eine kurze Solo-Folge zu machen, um dieses Thema, dieses sehr, sehr wichtige Thema der Leitmerkmalmethode mit einzubringen. Also wir fangen einmal so ein bisschen vorne an, worum wird es jetzt hier in diesem Podcast gehen. Wir schauen einmal drauf, wofür ist die Leitmerkmalmethode geeignet. Dann gucken wir mal, wie funktioniert die grob, was gibt es vielleicht auch dabei zu beachten und dann können wir nochmal drauf schauen, was sind so die Schritte, die man jetzt unternehmen sollte, wenn man nicht eh schon in diesem Thema drin ist. Warum überhaupt eine Podcast-Folge zur Leitmerkmalmethode? Zum einen finde ich dieses Verfahren ganz großartig. Ich halte selber auch regelmäßig noch Vorlesungen dazu zum Thema physische Belastung, ne? Wie kann man das bewerten an der Uni Wuppertal hier. Also es ist ein tolles Thema und es ist auch nach wie vor einfach ein Thema, was wichtig ist und auch wichtig bleiben wird. Ne? Weil da, wo wir auch älternde Belegschaft, eine älter werdende Belegschaft haben, die länger arbeitet, das führt natürlich dann auch dazu, dass wir uns eben mit dem Thema Gewichte, ne, und physische Belastung durch die Gewichte einfach stärker auseinandersetzen müssen. Und dann ist es eben auch so, das stellen wir auch in vielen Unternehmen fest, dass die Anzahl, also dass die Art, andersrum, die Ursache für Arbeitsunfälle sind ja häufig in vielen Unternehmen gar nicht die Tätigkeiten, wo wir ein unglaublich großes Risiko haben. Wie zum Beispiel, natürlich gibt es da noch Unfälle auch zu, ne, aber die meisten Unfälle, wenn man drauf schaut, sind oft Unfälle, die jetzt nicht mit Elektrizität, Explosion, vielleicht auch chemischen Reaktionen, ganz, ganz heißen Oberflächen oder eben auch flüssigen Medien, die dann sehr, sehr heiß sind, zustande gekommen sind, sondern oft sind die, also der Großteil der Arbeitsunfälle findet heute durch nicht nur Unachtsamkeit statt, also vielleicht einfach gerade nicht aufmerksam gewesen, ne, doch gestolpert, also klassische SAS-Unfälle, sondern wir haben auch viele Arbeitsunfälle da draußen in Unternehmen, die entstanden sind durch durch das Bewegen von Lasten und in dem Moment vielleicht auch eine nicht ganz so akkurate, im Nachhinein, ne, ist das immer ein bisschen leichter zu sagen, aber vielleicht nicht ganz, eine nicht ganz so akkurate Einschätzung der Situation und dann hat man irgendwie doch mal einen falschen Dreher gemacht mit einer schweren Last, wo man vielleicht auch die Last nicht ganz so richtig eingeschätzt hat vom Gewicht her und verhoben, Sehne gerissen, Hexenschuss bekommen, ne, beim falschen Heben oder einen falschen Tritt gemacht und irgendwie doch irgendwas wehgetan erstmal. Und das sind Lasten, die wir, oder das sind Ursachen von vielen, vielen Arbeitsunfällen, die wir da draußen haben und auch beobachten dürfen. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man mal hinschauen muss, ne? Das ist kein Risikofaktor, wo jemand sagen würde, oh, da müssen wir ganz besonders aufpassen, sondern das ist ein Risikofaktor, der regelmäßig auch irgendwie untergeht, weil er einfach nicht so ein großes, offensichtliches Gefährdungspotenzial mitbringt, wie beispielsweise jetzt ein Gefährdungsfaktor mit zum Thema Elektrizität oder eben Explosionsschutz. Aber eben genau deshalb mit auch einer älter werdenden Bevölkerung und ja oftmals vielleicht nicht ganz zu so diesem notwendigen Risikobewusstsein für dieses Thema, ist es eben ganz, ganz wichtig, dorthin zu schauen. Und die Leitmerkmalmethode bildet da eine ganz, wirklich ganz, ganz hervorragende Möglichkeit, einfach mal anzudocken. bevor man, ich sag mal, die Leitmerkmalmethode anwendet, ne, das ist ein standardisiertes Bewertungsverfahren, da schauen wir gleich nochmal ein bisschen rein, hat man immer die Möglichkeit, in dem ersten Schritt, wenn man auf diese Arbeitsplätze schaut, zu schauen, wo haben wir denn vielleicht überhaupt ein Thema? Und dafür hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die BAUA, auch eine Grob-Screening-Liste herausgegeben, also eine Grob-Screening-Checkliste, woran man beurteilen kann, ob man eine tiefergehende Beurteilung braucht. Ne? Das heißt, es geht so ein bisschen um Lasten, wie viel Lastgewicht wird tatsächlich bewegt. Daran kann man feststellen, brauche ich eine tiefergehende Analyse oder eben auch einfach nicht, ne, weil die Lasten und auch vielleicht Art und Weise der Tätigkeiten, die ich hier habe, dafür wird keine tiefergehende Leitmerkmalmethode notwendig. Wenn das aber dann eben doch der Fall ist, dann bietet die Leitmerkmalmethode ein tolles Bewertungsinstrument, um physische Belastungen zu bewerten. Und gerade schon eingangs gesagt, ne, es ist ein standardisiertes Bewertungsverfahren und bringt damit einfach die Möglichkeit, auch langfristig natürlich das Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen zu erkennen. Ne? Wird eingesetzt für die Analyse, das heißt auch ein Stück weit für die Ergonomie-Analyse, ne, von Arbeitsplätzen und Tätigkeiten. Das heißt, welche ergonomischen Voraussetzungen habe ich, kann so gearbeitet werden oder nicht. Ne? Und dann natürlich auch präventiv schon erkennen zu können, sind Maßnahmen erforderlich. Dann eine weitere Möglichkeit, die die Leitmerkmalmethode auch mit sich bringt, ist, dass wir auch eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen schaffen können. Ne? Das heißt, nicht nur anhand auch des Lastgewichtes, also Lastgewicht ist im Grunde genommen das Gewicht, was ich bewege, sondern eben auch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen, die vielleicht im Unternehmen vorhanden sind. Jetzt es gibt mehrere Möglichkeiten oder die Unterscheidung von Tätigkeiten, mit denen man die Leitmerkmalmethode durchführen kann. Und zwar haben wir einmal das Heben, Halten und Tragen von Lasten, also Lasten, die ich entweder hochhebe, ne, also die ich im Wesentlichen hochhebe oder halte, also hochheben und absetzen oder eben auch halten. Dann haben wir das Ziehen und Schieben. Also heben und tragen ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ne? Wir bewegen Lasten von A nach B oder wir halten Lasten zu Montagezwecken feste. Das wäre Beispiel für Tätigkeiten heben, halten und tragen. Aber zum Beispiel auch Dinge also Arbeitstätigkeiten, an die oft nicht gedacht wird, zum Beispiel auch in Kindergärten, in der Pflege, ne? Wo wir natürlich auch Patienten von A nach B bewegen müssen, die jetzt auch nicht alle leicht sind im Sinne von, ne, 10 Kilo, sondern einfach ein ganz normales Körpergewicht haben, auch wie andere Menschen. Und da haben wir eben gerade auch in der Pflege sicherlich auch erhebliche Lasten, die dort bewegt werden in Form von eben auch zu pflegenden Menschen. Ja, genau, dann haben wir, zweite Kategorie ist das Ziehen und Schieben. Das sind dann Lasten, die zum Beispiel eben über Die bewegt werden, wo Rollen im Spiel sind. Das können Rollen selbst an dem Lastgewicht sein, wie zum Beispiel in der Müllabfuhr, wenn wir Mülltonnen ziehen und schieben, ne? Kleine Mülltonnen, die jeder zu Hause hat, aber auch große Mülltonnen für industrielle Zwecke. Und dort ist natürlich das Gewicht der Last nicht gleich das Lastgewicht, was auf den Körper wirkt, ne, sondern wenn ich eine Last ziehe oder schiebe, dann verringert sich das wirksame Lastgewicht auf den Körper und dementsprechend muss man dann natürlich auch andere, muss man anders auf die Last mit einwirken oder muss man die Last anders bewerten. Genau, dann haben wir weitere Kategorien, zum Beispiel sind dann auch noch manuelle Arbeitsprozesse, die auf der einen Seite auch in der Körperbewegung stattfinden oder also ne, die, wo im Grunde genommen sich dabei bewegt wird. Dazu gibt es dann aber eben auch nochmal das Bewegen oder wenn im Grunde genommen Ganzkörperkräfte im Einsatz sind. Das sind dann besonders Arbeitsprozesse, wo wir sehr, sehr schwere Lastgewichte bewegen, wo wir fast quasi den ganzen Körper brauchen, um diese Last diesen Arbeitsprozess auszuführen. Und dann haben wir noch eine weitere Kategorie und das ist repetitive Tätigkeiten, über die wir gerade schon mal kurz gesprochen haben. Das heißt, wenn das wirklich Tätigkeiten sind, die einfach so ganz, ganz oft wiederkehrend sind, wie zum Beispiel Montageprozesse, solche Dinge können eben dort auch mit bewertet werden. Und dann gibt es noch ein paar, hat sich das auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen weiter verändert und weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit der Körperfortbewegung, also wo der Mensch sich auch fortbewegt im Sinne zum Beispiel von Klettern. Wir kennen das auf Baumarbeiten, wir kennen das aber zum Beispiel auch in der Industrie, wenn Reinigungsarbeiten in Kesseln durchgeführt werden oder Wartungsinstandhaltungsarbeiten an großen Kesseln, großen Industrieanlagen, also dort, wo Körperfortbewegungen stattfinden. Und eine weitere sehr, sehr wichtige Kategorie ist dann die Kategorie der Körperzwangshaltung. Das heißt, überall da, wo ich nicht natürlich stehen kann, sondern wo ich beispielsweise, und das wäre jetzt auch schon ein Beispiel für diese Tätigkeit, zum Beispiel über Kopf arbeiten muss. Das heißt, Schweißarbeiten über Kopf, das kennen wir aus der Automobilindustrie, da wird auch schon viel dran gearbeitet, das nicht mehr zu haben. Aber es gibt eben immer wieder Situationen und auch Tätigkeiten, wo einfach über Kopf gearbeitet werden muss, sei es Schweißen, sei es Streichen, sei es Verputzen, sei es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die einfach in einer Körperzwangshaltung stattfinden müssen, wo ich mich nicht so bewegen kann, wie ich das vielleicht möchte. Dazu gehört auch auch Montagetätigkeiten können dazugehören, ne, wenn ich in einer bestimmten Situation oder eben auch beengt arbeiten muss, kann das auch im Rahmen der Körperzwangshaltung natürlich zu einer physischen Belastung führen. Genau, das sind so im Wesentlichen die Leitmerkmale, die wir haben. Und jetzt ist es im Grunde genommen so, und das ist wirklich, wirklich toll und bietet da echt eine super Unterstützung für denjenigen, der es zu beurteilen hat. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat für jeden dieser Leitwerte oder Leitmerkmale eigene Formblätter. Das heißt, man muss nicht mehr viel machen, sondern man kann dann sich eins der Formblätter herausnehmen und dort anfangen mit natürlich drauf zu schauen, ne, welchen Arbeitsplatz habe ich, Zeitdauer des Arbeitstages, Zeitdauer der Teiltätigkeiten. Also man kann da nicht einfach den ganzen Arbeitstag nehmen, sondern man muss ein bisschen gucken, wie oft wird das denn jetzt wirklich durchgeführt. Also wenn ich auf den Arbeitsplatz schaue, und das muss man dann im Zweifelsfall auch mit einer Stoppuhr sich mal anschauen, ne, nicht im Sinne der Überwachung, sondern wirklich zu gucken, wie hoch ist die Arbeitsbelastung hier für den Mitarbeiter. Also hebt ihr das nonstop? Hält der das nonstop, ne? Ist der nonstop in der Zwangshaltung oder sind das eigentlich immer nur 30 Sekunden von 2 Minuten? Ne? Und das muss man sich schon sehr genau anschauen, weil das kann nachher einen erheblichen Unterschied machen. Genau, und dann ist der nächste Schritt, dass man sich anschaut, wie, also die Zeit dazu wichtet. Ne? Man hat eine Häufigkeit, wie oft das pro Tag durchgeführt wird. Und man hat eine entsprechende Zeitwichtung dann dazu, die man dann als, ja, als Wert mit auswählen kann. Ne? Man geht erstmal her und guckt, wie oft findet das eigentlich am Arbeitstag statt. Dann, das ist Schritt 1, Schritt 2 ist dann die Wichtung des Lastgewichtes. Das heißt, wie viel wirksames Lastgewicht habe ich? Ne? Beim Heben, Halten, Tragen ist das sehr eindeutig. Das ist das Gehobene. Und ich beziehe mich jetzt hier erstmal auf das Formbad für das Heben, Halten und Tragen von Lasten ab 3 Kilo. Die Formblätter zum Beispiel zur Körperzwangshaltung und auch zur Körperfortbewegung. Ne? Da muss man dann natürlich sehr konkret für das jeweilige Leitmerkmal mit reinschauen. Hier bei dem Formblatt zum manuellen Heben und Tragen kann man dann eben sehr schön sehen, dass man eben das wirksame Lastgewicht bewertet. Und hier gibt es dann einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also wirksames Lastgewicht in der Wertung, ne, ist bei Männern wie Frauen unterschiedlich, weil wir grundsätzlich physiologisch anders aufgebaut sind, Männer und Frauen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Geheimnis für die meisten. Und dementsprechend gibt es da einfach Unterschiede. Und ja, es gibt auch starke auf beiden Seiten und auch schwache auf beiden Seiten. Aber am Ende des Tages ist da natürlich eher das physiologische Thema, dass Frauen grundsätzlich eher weniger Gewicht heben sollten als vielleicht Männer. Und auch das wird in der Leitmerkmalmethode differenziert. Und dann danach geht es ganz, ganz viel um die Bedingungen, also auch um die Arbeitsbedingungen. Ne? Habe ich eine Lastaufnahme, die ist symmetrisch oder hebe ich das nur mit einer Hand? Wie ist die Körperhaltung dabei? Kann ich gerade stehen? Muss ich auf die Knie gehen? Kann ich das aus den Knien hochheben oder muss es vielleicht über Kopf hingehoben werden? Also all diese Punkte werden sich dann angeschaut und sogar auch nochmal drauf geschaut, gibt es ungünstige Bedingungen, sei es vielleicht beengte Räumlichkeiten in Montagen, in engen Montagen, Räumen oder Zuständen, ist es vielleicht besonders verschmutzt, gibt es besonders schwere Arbeitskleidung, die getragen werden muss, gibt es ansonsten eben nochmal andere Erschwernisse, wie dass man die Last länger heben muss als vielleicht im Durchschnitt. Also solche Dinge fließen dann auch in diese Bewertung mit rein. Als auch, und das ist in der Leitmerkmalmethode für Heben, Halten, Tragen der letzte Punkt, als auch die Arbeitsorganisation und die zeitliche Verteilung. Das heißt, kann ich mir das aussuchen, wann ich das mache? Gibt es auch einen Belastungswechsel zwischen anderen Tätigkeiten oder mache ich den ganzen Tag genau das? Und diese Punkte werden einfach aufaddiert, also die die Werte, die Wichtungen. Und dann kommt dort die Zeitwichtung als Multiplikator hinzu und dann bekommt man einen Wert, der einen Risikobereich mit ausgibt. Ne? Und da gibt es dann in Summe 4 Risikobereiche. Einmal unter 20 Punkte, da ist alles super. 20 bis 50 ist dann mäßig erhöht. Ne? Da ist grundsätzlich, körperliche Überbeanspruchung ist bei vermindert belastbaren Personen möglich. Das heißt, Personen, die vielleicht grundsätzlich Vorerkrankungen haben oder einfach auch aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so belastbar sind, für die könnte das dann schwierig werden. Aber es ist für den Rest, für den überwiegenden Teil der Menschheit durchaus möglich, das so umzusetzen. Und dann haben wir noch einen Risikobereich 3 und 4, der dann von wesentlich erhöht bis zu hoch geht, wo dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sind. Ne? Und das Schöne ist, es wird sehr, sehr deutlich durch einfach auch die Ampel, die hier verwendet wird über die 4 Risikobereiche. Und man hat damit eine tolle Möglichkeit, das auch gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Führungskräften einfach vor Ort sehr, sehr anschaulich durchführen zu lassen. Ne? Und es wird sehr klar, es ist grün, gelb oder rot, müssen wir Maßnahmen umsetzen oder eben auch nicht. Ne? Und das würde ich auch direkt als eins der Vorteile der Leitmerkmalmethode sehen. Es ist total einfach. Ne? Das wirklich, das kann jeder, das kriegt jeder hin, der das einmal gelesen hat, einmal ausprobiert hat. Er wird sehen, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wirklich eine fundierte Bewertung durchzuführen. Die Leitmerkmalmethode ist wissenschaftlich fundiert. Ne? Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat diese Formblätter auch mit der Ermittlung der Punktewerte über viele, viele Studien erarbeitet. Und sie bietet einfach eine tolle Ergänzung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Ne? Also mit der Leitmerkmalmethode ist es möglich, die Beurteilung für das Thema der, also die Beurteilung des Gefährdungsfaktors der physischen Belastung einfach ganz, ganz toll durchzuführen. Ne? Und da ist es mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass so die Leitmerkmalmethode grundsätzlich gar nicht so richtig bekannt ist. Und da sie so ein tolles Tool ist, lohnt es sich da einfach nochmal auch darauf hinzuweisen. Und sie ist aus meiner Sicht eben auch sehr schön anschaulich, sodass man gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und auch Führungskräften das eigentlich wunderbar auch gemeinsam herleiten kann und dadurch sehr, sehr einfach sieht, ey, das ist ist etwas, was man gut versteht und auch gut transportieren und kommunizieren kann. Und durch die Herleitung über die einzelnen Schritte, da sind auch immer so kleine Bildchen drin, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man, kann man auch direkt sehen, an welchem Punkt hätten wir denn vielleicht auch Gestaltungsmöglichkeit. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass die 15 Kilo oder was auch immer der Mitarbeiter jetzt gerade heben muss, wenn man die 15 Kilo statt in so schwierigen Arbeitsbedingungen vielleicht einfach in geraden Arbeitsbedingungen heben kann, als ganz einfaches Beispiel, dann würden wir es schaffen, unseren Risikobereich von 3 auf 2 runterzustufen. Ne? Also man kann eben über das Ausführen und die einfache visuelle Darstellung dieser Bewertungsmethode auch ganz, ganz toll direkt sehen, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir denn, um das Lastgewicht einfach zu reduzieren. Nicht nur das Lastgewicht zu reduzieren, sondern einfach die Belastung zu reduzieren für den Mitarbeiterin, für die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Genau. Wenn du jetzt so sagst, Mensch, Leitmerkmalmethode, das ist ja zum einen, was hat das jetzt mit Kultur zu tun? Eine ganze Menge, weil mit der Leitmerkmalmethode ist es möglich, eine Gefährdungsbeurteilung gemeinsam sehr anschaulich für dieses Thema durchzuführen. Und wenn wir Ähnliches, was wir für die Leitmerkmalmethode haben, also die Beurteilung von physischen Belastungen, auch für andere Gefährdungsfaktoren hätten, dann hätten wir da, glaube ich, schon eine ganze Menge auch gewonnen. Das ist das eine. Und wir schaffen es dadurch auch oder können das auch sehr, sehr schön unter Beteiligung durchführen. Und Beteiligung erhöht immer auch die Akzeptanz von Maßnahmen und ist damit eben auch ein sehr, sehr starkes kulturelles Thema. Und dritter Punkt vielleicht noch, auch immer noch mal drauf zu schauen in den Unternehmen, die wir betreuen. Und da gibt es zahlreiche, die auf der einen Seite schon sehr gut mit diesem Thema arbeiten. Es gibt aber auch immer mal wieder Unternehmen, denen das kein Begriff ist. Ne? Und da würde ich auch dich einfach noch mal bitten, schau mal, ob das bei dir ein Thema ist, ob ihr die Leitmerkmalmethode heute schon sehr, sehr gut umsetzt. Oder ob du eben feststellst, nee, so gut sind wir da noch nicht. Wenn ich meine Führungskraft jetzt frage, was die Leitmerkmalmethode, dann guckt die mich ein bisschen fragend an. Dann ist das sicherlich nochmal ein schönes Thema, was man auch zur Sensibilisierung für das Bewegen von schweren Lasten sehr gut verwenden.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.